Die zweite Liga geht in die heiße Phase und wir gehen rein. Hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Mein Name ist Julian und bei mir ist mein Kollege Marek Nepomucki. Grüß dich.
Hallo lieber Julian, hallo liebe Hörer.
Marek, wir sind mal wieder unter uns. Das ist auch dringend nötig, denn die zweite Liga, die geht langsam, aber sicher in die heiße Phase. Während wir das aufnehmen, sind noch 5 Spieltage zu spielen und da ist ein bisschen Redebedarf, würde ich sagen.
Absolut.
Erzähl mal jetzt ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich habe das Spiel am Wochenende gegen Nürnberg nicht gesehen. Ich war privat auf einem Termin und habe nur immer wieder mal in den Live-Ticker geschaut und habe gesehen, dass dann auf einmal da am Ende ein 1:2 aus FCK-Sicht stand. Was war es denn für ein Spiel?
Es war ein atmosphärisch sehr schönes Spiel, weil es ja vor dem Spiel wieder eine Choreografie gab. Als Reminiszenz an die Walter-Elf sozusagen oder an die Walter-Brüder, die Kanälches, wo die damals gekickt haben, die kleinen Gässchen. Es war eine sehr schöne Atmosphäre, war wirklich beeindruckend. So, und dann kommt so eine Halbzeit hin, eher so Schlafwagenfußball. Also Trainer Markus Anfang meinte, der FCK habe das Spiel kontrolliert. Mag sein, aber es war wenig Tempo drin, es war wenig Ideen drin. Und dann kam eine zweite Halbzeit, die grandios war. Hätten sie so gespielt, das ganze Spiel, wäre wahrscheinlich Nürnberg mit 5-1, 5-0 nach Hause gefahren und alle wären glücklich gewesen, wunderbarer Abend. So aber ist es eine ärgerliche Niederlage, weil der FCK wirklich in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft war, dominierend, Riesenchancen und das Tor war wie vernagelt, sowas passiert.
Da gilt dann wieder der alte Spruch, die Dinge, die du vorne nicht machst, bekommst du hinten rein. Dann kam ja aus dem Nichts, ich habe mir heute Morgen nochmal die Highlights angeschaut, dass das 2:1 oder 1:2 aus FCK-Sicht, beziehungsweise zum Zeitpunkt noch so das 0:2. Ich habe die letzten 5 Minuten, glaube ich, dann geschaut am Samstagabend. Diese Riesenchance von Ragnar Ache unmittelbar vor Abpfiff ist natürlich unfassbar ärgerlich. Aber gut, so ist halt der Fußball. Und so ist diese zweite Liga, denn diese zweite Liga, die ist einfach nur irre. Also du hast gerade die Tabelle offen. Die Plätze 3 bis, schlag mich tot, 6, 7 sind nur 3 Punkte auseinander, wenn überhaupt.
Ja, Elversberg ist auf Platz 3 mit 47 und dann hast du Nürnberg auf Platz 8 mit 44. Also das ist schon phänomenal spannend. Für den Zuschauer, klasse.
Der FCK hat jetzt gegen Nürnberg verloren mit 1:2, die Woche davor mit 0:2 in Magdeburg. Wir hatten eigentlich mal gesagt, die beiden Spiele werden richtungsweisend. Und jetzt stehen wir da und sind eigentlich genauso schlau wie vorher. Also waren sie richtungsweisend?
Ich denke mal, intern werden sie schon drüber geredet haben, weil Markus Anfang ja immer auch davon spricht, wir müssen uns inhaltlich verbessern. Und ich sage jetzt einfach mal von außen, eine inhaltliche Verbesserung habe ich ja keine gesehen, außer die zweite Halbzeit gegen Nürnberg. Und das muss aufgearbeitet werden. Warum ist der FCK, wenn es auf den Punkt kommt, wenn so große Chancen bestehen, und die hatten die ja jetzt, weil ich nehme an, die gewinnst beide Spiele, hast du 52 Punkte und bist meines Erachtens, bist du punktgleich mit dem HSV. Da redest du dann nur darüber, Platz 1 oder Platz 2, direkter Aufstieg oder Relegation. Und das ist die Frage, warum ist der Verein in so Spielen, wo es drauf ankommt, nicht auf den Punkt fit. Und das muss halt intern geregelt werden. Aber wie du auch sagst, diese Liga, es gibt ja den Spruch, normalerweise schmeißt jetzt 5 € ins Phrasenschwein, wir denken von Spiel zu Spiel. Aber dieser Spruch zählt diese Saison mehr denn je. Du kannst nicht voraussagen, wer gewinnt. Ja, wir haben auch bei uns und unseren Journalisten, die den FCK betreuen, eine Tipprunde. Da hat niemand drauf getippt, dass Braunschweig in Hamburg gewinnt. Jeder ist davon ausgegangen, das klare Heimsieg von HSV. Und hier siehst du eigentlich, wie kurios diese Liga ist. Und du kannst nicht, bestimmt machen manche Trainer und Verantwortliche so eine vor der Saison, okay, da könnten wir Punkte einplanen, da und da. Ich glaube, viele dieser Hochrechnungen sind schon völlig über den Haufen geworfen.
Das passt ja zur Zeit ganz gut, weil wir sind ja öfter mal oben auf dem Berg und da wird ja immer wieder gebetsmühlenartig eben diese Floskel, die du eben bemüht hast, wiederholt. Wir denken von Spiel zu Spiel und wahrscheinlich stimmt das, dass es zurzeit ja das einzig Vernünftige ist. Aber da wir ja im Online-Zeitalter sind, da wir im Podcast sind, müssen wir ja auch als gutes, uns ernstzunehmendes Online-Medium jeden Tag neue Schlagzeilen produzieren. Deswegen würde ich es dich gerade mal bitten, Ich hatte in der Folge, in der ich mit Ragnar Ache gesprochen habe, habe ich danach einen Aufruf gestartet, mal so einen Tipp abzugeben, wo landet der FCK? Steigen sie auf, Relegation oder bleiben sie in zweiter Liga? Weil das können wir schon mal sagen, rein rechnerisch ist der Abstieg schon gar nicht mehr möglich. Und da hat die, da haben die meisten gesagt, gut, das hat sich nach dem Spiel gegen Magdeburg auch nochmal verändert, haben die meisten gesagt, es wird zweite Liga gefolgt von Relegation und Direktaufstieg, wobei das auch nicht so deutlich war. Also da waren schon ein bisschen, man kann da schon in jede Richtung argumentieren. Jetzt würde ich dich mal bitten, wenn du jetzt Geld setzen müsstest, wenn du jetzt heute Geld setzen müsstest und ich dir sage, jetzt hier entweder Tipp oder es passiert irgendwas, wo würdest du deinen Einsatz platzieren? Ich setze dir jetzt die Pistole auf die Brust.
Stell mir eine Glaskugel hin. Alles, was ich sage, wird wahrscheinlich falsch sein, weil du kannst nicht voraussagen. Und wenn du mich so festnagelst, dann sage ich entweder Elversberg oder Düsseldorf.
Steigen auf?
Dritter Platz. Hamburg, okay. Und Köln werden es schaffen.
Also denkst du, der FCK bleibt zweite Liga nächste Saison?
Ja.
Würde ich fast sogar mitgehen. Ich hätte noch gesagt, also vor Magdeburg habe ich gesagt, Relegation ist so ein Ding, wo ich mir durchaus vorstellen könnte. Jetzt kommt aber das große Aber. Wir haben ja eben gesagt, die zweite Liga ist mega eng. Der Relegationsplatz, der ist ja ein Punkt entfernt aktuell. Und das Restprogramm ist ja zurzeit auch so gestaltet, dass die Konkurrenten teilweise noch gegeneinander spielen. Also ich glaube, Düsseldorf spielt gegen Paderborn noch.
Haben sie jetzt am Wochenende, genau.
Beziehungsweise auch da gibt es noch andere Duelle. Köln hat noch ein paar direkte Duelle.
Elversberg.
Köln muss ja auch noch gegen FCK ran am letzten Spieltag.
Aber da ist es entschieden.
Denkst du?
Ja.
Würdest du Geld setzen?
Ja.
Okay, dann loggen wir das ein. Dann schauen wir mal, wie grandios daneben wir liegen und warum wir dann am letzten Spieltag da stehen und sagen, warum der FCK noch so Zweiter geworden ist. Ne? Also die zweite Liga ist schon echt irre.
Ja, es ist als zweiter Platz, glaube ich, ist zu weit weg. Das sind dann jetzt 5 Punkte. Und jetzt gehen wir davon aus, du hast 15 Punkte noch zu vergeben. Braunschweig liegt dem FCK nicht so, wenn du mal schaust, die letzten Ergebnisse auswärts. Dann kommt Schalke, die haben nichts zu verlieren, die spielen ganz guten Fußball momentan. Es wird ein 50-50-Spiel, aber der Heimschalke von Lautern musst du zu Hause gewinnen. Und auch wenn du die Chance nutzen möchtest, beim KSC, da wage ich keine Prognose. Für den KSC geht es um nichts mehr, aber in diesem Derby geht es um die Ehre. Und das hat der Markus Anfang am Samstag nach dem Spiel gegen Nürnberg auch gesagt, als ein Kollege gefragt hat in der kleinen Journalistenrunde, der FCK hat auch nichts zu verlieren. Und hat er gesagt, schon korrekt, und unterschreibe ich, natürlich die Ehre. Jeder Sportler möchte gewinnen, jeder Sportler möchte als Sieger vom Platz gehen. Und er hat die Ehre zu verlieren. Und das ist so, und das ist in dem Derby genauso der Fall. Auch wenn es für den KSC um nichts mehr geht, haben sie die Ehre zu verlieren. Also werden sie machen wie das Messer, umgekehrt Lautern auch. Dann hast du Darmstadt. Fällt auch nicht, wenn du die letzten Spiele guckst. Zu Hause, glaube ich, ein 4-4, in Darmstadt eine 5-1-Abreibung. Und dann musst du nach Köln. Also wenn du zum letzten Spiel nach Köln fährst, musst du aus diesen 4 Spielen in meinen Augen mindestens 10 Punkte holen, um dann noch in einer guten Ausgangsposition zu sein und vielleicht aus der eigenen Kraft diesen dritten Platz zu schaffen.
Also ich bin auch ganz bei dir, also es ist unmöglich zu tippen. Das Restprogramm von den anderen ist nicht zu tippen. Ich mache das immer wieder mal, da gibt es ja so Funktionen, wo man so eine Tabelle durchrechnen kann. Und da spiele ich immer wieder mal so ein bisschen durch, damit ich so ein Gefühl habe, wo es aktuell hingeht. Und ich habe die letzten beiden Wochen, war ich beim FCK grandios daneben gelegen, aber auch bei den anderen grandios daneben gelegen. Du hast eben HSV angesprochen, der gegen Braunschweig verliert, zu Hause. Also wer das gewettet hat vor diesem Spiel, herzlichen Glückwunsch. Ich möchte hier auch gar nicht zu viel Wettwerbung machen, aber das ist zurzeit einfach so ein Glücksspiel, diese zweite Liga. Es geht hin und her, jeder gewinnt gegen jeden, jeder verliert gegen jeden. Und ich könnte mir genauso gut vorstellen, einfach so aufgrund der Dynamik, dass der FCK alle Spiele bis zum Schluss gewinnt und auch alle verliert. Also das ist so, es wird beides nicht passieren, aber es ist so, ja,
ist unberechenbar. Ja, ich habe jetzt gerade den Spielplan offen. Jetzt am kommenden Samstag spielt Elversberg zu Hause gegen Düsseldorf und Nürnberg gegen Paderborn. Also da hast du auch, Nürnberg ist mit 3 Punkten dahinter. Es ist für jede Mannschaft, die da oben steht, eine brutale Belastung, mental, weil du darfst dir nichts erlauben, und das ist Wahnsinn. Und dann hast du die nächste Woche, die Woche drauf spielt Paderborn zu Hause gegen Elversberg. Das, was wir gesagt haben, wenn jetzt Elversberg beide Spiele gewinnt, haben die 2 Konkurrenten distanziert. Also das ist alles drin. Umgekehrt wenn Paderborn gewinnt, sind die dabei. Und wenn Lautern auch beide, alle zwei Spiele gewinnen, sind die auch dabei. Das ist schwer vorauszusagen.
Also die ganze obere Tabellenhälfte, wenn ich mir da angucke, wer da steht und mir das Restprogramm anschaue, ich könnte mir bei jedem Einzelnen davon vorstellen, dass sie keines der letzten fünf Spiele gewinnen. Man hört ja dieses Jahr ganz oft, sowas gab es noch nie, so eine zweite Liga gab es noch nie. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gesehen habe. Egal wo. Also nicht nur zweiten Liga Deutschland, sondern überhaupt. Also irre.
Ja, stimmt dir zu. Wie du sagst, das ist völlig unberechenbar. Wenn du jetzt mal auch schaust, Regensburg, ja, die haben zu Hause gegen Hamburg 1-1 gespielt, die haben gegen Nürnberg gewonnen, die haben gegen Elversberg gewonnen, Regensburg. Ja, da hätte niemand damit gerechnet, dass so Spiele, da, Mannschaften da verlieren. Und ich sage jetzt einfach mal bewusst, plumpe Arithmetik, die kannst du nicht nehmen. Lautern gewinnt zu Hause gegen Düsseldorf. Düsseldorf gewinnt gegen Paderborn. Also müssen wir nach diesem Zahlenspiel, hätte Lautern gegen Paderborn gewinnen müssen. Was ist? Lautern verliert in Paderborn 5-3. Also du kannst aufgrund dieser Ergebnisse nicht sagen, okay, nur weil die so gespielt haben, sind sie da der Favorit. Nee, ist nicht so. Das ist, wie gesagt, nochmal, was die Trainer sagen, auch wenn wir es nicht gerne hören, du musst wirklich von Spiel zu Spiel denken. Ich kann das total nachvollziehen.
Und jetzt kommt eben, also jetzt geht es erst nach Braunschweig am kommenden Samstag. Am K-Samstag, wie ich gelernt habe. Und die Woche drauf kommt dann Schalke. Es sind beides Spiele, die kannst du beide gewinnen. Sind beides Spiele, da kannst du richtig böse auf die Nase fallen. Und dann, gut, auch dann würde ich nicht ausschließen, dass sie immer noch im Aufstiegsrennen drin sind, einfach weil die anderen es wahrscheinlich genauso gut machen oder schlecht machen, je nachdem. Es ist, selten hat sich ein Abo eines TV-Senders, der diese Spiele überträgt, so gelohnt wie in dieser Saison. Muss man einfach so neidlos anerkennen und der neutrale Zuschauer, der wird sich freuen die letzten paar Wochen.
Und wir reden hier von der zweiten Bundesliga, nicht von der Bundesliga. Die ist ja im Vergleich zur zweiten Bundesliga langweilig. Also die zweite Liga ist wirklich ein Aushängeschild und äußerst attraktiv. Ja.
Und in der Bundesliga, da hat sich ja mittlerweile, war es Abstiegsrennen, war ja auch lange ziemlich eng, aber da haben sich jetzt drei Kandidaten rauskristallisiert, die wahrscheinlich den Relegationsplatz unter sich ausmachen werden. Kiel, die sind ein bisschen abgeschlagen, Bochum und Heidenheim. Und da muss man schauen. Und dann wäre es ja möglich, dass auch einer der beiden rund ums Pokalfinale am 24.05., wo ja der FCK dieses Jahr nicht vertreten ist, aber Arminia Bielefeld als Außenseiter, gegen den FCK spielen muss oder der FCK muss dort ran. In der Bundesliga, zweiten Liga ist ja traditionell eher so, dass der Bundesliga die Nase vorn hat. Zweite Liga, dritte Liga, als FCK damals gegen Dresden aufgestiegen ist, da hat er eher so ein bisschen den Vibe, dass der Drittligist immer so ein bisschen den Mühe.
Naja, vergangenes Jahr auch. Regensburg hat es gegen Wiesbaden geschafft.
Ja, wieder, genau. Ja. Da waren wir ja gerade in Berlin, da lief, weiß ich noch, in der Hotellobby, gerade die letzten Minuten vom Hinspiel.
Ja, also stell dir mal vor, wir drehen uns im Kreis ein bisschen, aber jetzt wenn nicht Lautern aus den letzten zwei Spielen 4 Punkte geholt, dann hättest du ja im Grunde schon dir den kommenden Relegationsgegner ein bisschen beobachten können, weil du weißt, wie du es schon sagtest, zwischen Heidenheim und Bochum wird sich auch in meinen Augen herauskristallisieren, hättest du dich genau beobachten können, gegen wen du spielst und gut vorbereiten können, ja.
Hättest du einen Wunschgegner, wenn du jetzt sagen müsstest, Heidenheim oder Bochum? Gehen wir jetzt mal auf eine Relegation aus, immer mal wieder hier klassisch Podcast, Online-Medien, wir hauen einfach Schlagzeilen raus, so. Relegation, wer ist dein Tipp?
Ich finde sie beide brutal schwer, weil wenn du dir den Kader von Heidenheim anguckst, die haben eine tolle Mannschaft und mich wundert es, dass die da hinten stehen mit Kretzig, mit Zizivaze, mit Paul Wanner. Also das ist ja Wahnsinn, was die da stehen haben und dass sie so spielen. Und es ist ein ruhiger Verein. Ich finde es toll, dass sie am Trainer festhalten. Und wenn es darauf ankommt, sind die, glaube ich, schon gefestigt. Und auf der anderen Seite hast du Bochum. Ja, wenn die es schaffen würden, auf den Platz zu kommen, ist es natürlich für die eine riesen Euphorie, weil du warst ja schon fast abgestiegen nach der Hinrunde. Dann kam Hecking, hat den Verein wiederbelebt. Die haben eine Tradition, die haben auch eine Fanwucht. Und dann kommst du gegen so eine Mannschaft, die sich vielleicht am letzten Spieltag auf diesen Relegationsplatz rettet. Und dann fahren die mit einer breiten Brust hin und sagen, wir sind jetzt hier, wir haben die Riesenchance, wie letztes Jahr gegen Düsseldorf. Das wuppen wir nochmal. Also ich finde sie beide brutal schwer. Ich glaube, ein Tick schwerer wäre in meinen Augen dann Bochum, wenn es so käme, weil du dann mit dieser Euphorie in diese Relegation gehst und dann da alles raushaust.
Zumal die Kastropper Straße ja im Betzenberg, glaube ich, auch nicht allzu viel nachsteht.
Nee, in der Tat, ja.
So, der FCK so ein richtig das Wort Aufstiegsrennen, der Thomas Hengen hat es ja jetzt in deinem Text, den du geschrieben hast, so ein bisschen gemacht, dass man sagt, ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir wollen auch, dann muss man zwangsläufig hochgucken. Hat es doch mal ein kleines bisschen das böse A-Wort in den Mund genommen. Glaubst du, dass die Verantwortlichen beim FCK derzeit sagen, die Saison, 29. Spieltag, Stand, ist eine gute oder da war mehr drin?
Das ist eine gute Frage. Sollten wir vielleicht mal, wenn wir eine ehrliche Antwort kriegen, die Herrschaften fragen. Aber ich selbst glaube, dass es bislang eine gute ist. Ich glaube auch, sagen Sie selbst, wenn du den Markus Anfang fragen würdest, glaube ich schon. Weil am Anfang, schönes Wortspiel, zu Beginn der Saison, hieß es ja von außen, wir wollen eine ruhige Runde spielen. Und da hat schon Markus Anfang gesagt, nee, da geht er nicht mit. Er geht offensiv in die Runde, er will jedes Spiel gewinnen. Und das hat schon den Ehrgeiz gezeigt. Und der Thomas Heng, wenn man ihn so ein bisschen kennt, das ist ein ehrgeiziger und ein sehr fleißiger Mensch. Und ich glaube, dass der auch, wie er so innerlich tickt, will er auch maximalen Erfolg. Er hält den Kopf hin für den Verein, das braucht er ja auch. Und ich glaube, dass jetzt, vom Stand jetzt, wären sie unzufrieden. Weil so nah, wie du die Chance hast, aufzusteigen und da eine Euphorie auszulösen, auch in der Bundesliga und viel Geld zu bekommen, würden sie sich ärgern. Vor 3 oder 6 Wochen hätten sie alle gesagt, tolle Runde, wir spielen gut, wir haben den Abstieg verhindert, wir können jetzt in Ruhe planen. Aber wenn du so nah dran bist und so eine große Chance hast, in der kurzen Zeit, überleg, wo der Verein vor 4 Jahren stand, ja, jetzt ans Tor zur Bundesliga anzuklopfen, ich glaube, da sind sie unzufrieden.
Also heißt das, 34. Spieltag, FCK steigt nicht auf, Markus Anfang ist weg?
Boah, das fände ich jetzt übertrieben, weil der Markus Anfang zwischen den Zeilen sagt er ja immer in der Pressekonferenz Kontinuität. Wenn du Horst Steffen siehst in Elversberg, wenn du den Christian Titz in Magdeburg siehst, über Jahre haben die was aufgebaut. Schmidt, Frank Schmidt in Heidenheim, da ist Ruhe geblieben. Und auch in Freiburg, das sind so diese Beispiele. Und jetzt hat er die Chance einmal, vielleicht, wenn man sie ihm gibt, über einen gewissen Zeitraum was zu implementieren. Und wir haben ja gesehen vor der Runde, wie der FCK gespielt hat und jetzt. Jetzt spielen sie einen guten Fußball. Sie waren bis auf ein paar Spiele immer eine Mannschaft auf Augenhöhe dominierend. Gut, Darmstadt, wissen wir. Dann Magdeburg war jetzt auch nicht so dominant. Hamburg 3-0, okay.
Aber als HSV kann man verlieren. Das ist
in Hamburg kannst du ja 3-0 verlieren, ja, natürlich. Aber es waren jetzt so 4 Spiele in meinen Augen, wo sie jetzt nicht so überragend gespielt haben, wo sie unterlegen waren. Aber alle anderen Spiele, auch bei dem 3-5 in Paderborn, haben die nach dem 0-3 einen starken Fußball gespielt und sind dann über fragwürdige Schiris-Entscheidungen, Schiedsrichterentscheidungen ein bisschen benachteiligt worden. Aber so ist es nun mal. Und wenn du das siehst, vor der Runde hätte niemand gedacht, dass die Mannschaft so einen gepflegten, taktisch auch variablen Fußball spielt. Und von daher finde ich es ein Erfolg. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, nach der Runde, wir sind nicht aufgestiegen, er muss gehen, na, mit welcher Begründung? Weil du hast ja vor der Runde nicht gesagt, dass wir aufsteigen wollen. Also hat er kein Ziel verfehlt. Wenn sie es intern gesagt haben, okay, dann ist intern, denke ich schon, dass sie aufsteigen wollen, weil wenn ein Maler und ein Ritter sagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wenn ein Thomas Heng sagt, wir wollen den maximalen Erfolg und wenn Markus Anfang auch sagt, ich will jedes Spiel gewinnen, dann stehst du am Ende ganz vorne und willst hoch. So. Und wenn das Ziel ist, dann müssen die intern sagen, okay, was ist? Weil für Thomas Heng ist Stillstand gleich Rückschritt. Das hast du bei Dirk Schuster gesehen bei der Entlassung. Da hat er einfach keine Entwicklung mehr gesehen. Und wenn er das so sieht, gut, dann muss er als Verantwortlicher die Entscheidung fällen. Aber für mich nach von außen betrachtet, finde ich, macht Markus Anfang eine gute Arbeit, sehr gute Arbeit.
Zur der Vollständigkeit halber, ich will jetzt hier auch keine Trainerdiskussion herbeibeten. Ich dachte einfach nur, in Kenntnis der Personalentscheidung der vergangenen Jahre, musste diese Frage einmal gestellt werden. Aber ich sehe es wie du, wenn man überlegt, wo der FCK nach der Saison herkommt. Gut, es war unter Friedhelm Funkel ja auch ein bisschen der Situation geschuldet, dass man sich eben hinten reingestellt hat und ein bisschen einfach gesagt hat, solange die Null hinten steht, ist erstmal die erste Priorität und dann kam vorne. Aber auch bei Dirk Schuster war es ja eher so eine Kontermannschaft, die auf Umschaltmomente aus war. Schnelle Balleroberung, dann ab nach vorne. Und jetzt bei Markus Anfang wird ja das Spiel eher diktiert, sage ich mal. Und wie du sagst, da gab es Spiele, wo man schon sagen kann, okay, hier ist auf jeden Fall ein Fortschritt zu erkennen. Auch, ich finde auch Paderborn ein gutes Beispiel, weil die Mannschaft nach diesem 0-3-Rückstand auch hingehen können, sagen können, ob es da was, ob man jetzt 0-3 oder 0-7 verlieren, ist ja auch egal. Aber die sind nochmal zurückgekommen und das zeigt ja auch von Charakter und da kann mir keiner erzählen, dass der Trainer dann nicht ein bisschen was mit zu tun hat.
Ja, oder in die Hinspiele gegen Hertha 3-4, ein spektakuläres Spiel, war laut ein super Fußballspiel gegen Hamburg 2-2, als es in der 97. Minute dieses dämliche, muss ich schon sagen, 2-2 von Selke gibt. Da haben die klasse gespielt. Und in der kurzen Zeit, das war ja in der Hinrunde, hast du schon einen wahnsinnigen Fortschritt gesehen. Und nochmal zurückzukommen, wenn man jetzt diese Personaldebatte führen würde oder sollte, es ist ein neuer Sportdirektor da, der Marcel Kloß, und der fängt ja jetzt an, eine Mannschaft zusammenzustellen. Und die Mannschaft wird zwar beim FC Keimer ein bisschen unabhängig vom Trainer zusammengestellt, damit jeder Trainer, der kommt, mit dem Team arbeiten kann, aber ein bisschen Handschrift und Wunschspieler des Trainers, des Aktuellen, musst du ja schon berücksichtigen. Und wenn sie jetzt wissen, dass der Anfang intern, spekulieren wir jetzt einfach mal, nicht mehr da ist, dann müssen sie ja schon auch für die neue Runde, für das neue Spielsystem des eventuell neuen Trainers auch gucken, was für Spieler holen wir. Und das ist ja dann ein Riesenprozess und ich kann mir es nicht vorstellen, weil nochmal, Markus Anfang macht eine gute Arbeit und da jetzt zu sagen, jo, weil wegen zwei Spiele ist nicht vorangegangen, jetzt müssen wir mal in die Reißleine ziehen, fände ich übersteigert.
Wir müssen jetzt auch mal in einer Klarheit sagen, wir haben jetzt hier auch keine Hinweise darauf, dass es da irgendeine Diskussion gibt. Das war einfach nur, wie gesagt, von mir nochmal, um das nochmal zu betonen, einfach mal so in den Raum reingesprochen. Was man aber wirklich definitiv, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich möchte es immer nochmal betonen, ich finde, man sieht unter Markus Anfang einen Fortschritt und zwar nicht nur vom vergangenen Juli bis heute, sondern ich würde sogar schon sagen, ich war ja mit dem FCK auf Malta im Trainingslager, selbst von da bis jetzt, finde ich, sieht man einen Fortschritt. Dass einfach die Ideen, die er hat, immer besser umgesetzt werden. Der FCK ist in der Rückrunde, auch jetzt mit den Niederlagen, eine der besten Mannschaften der Liga.
Ja, sind sie. Wir wissen aber auch, wo die Schwachstelle ist. Das ist die Abwehr. Wir haben ja 45 Gegentore. Unter den Top 9 ist nur Nürnberg. Genauso mit 45 Gegentoren. Da ist, glaube ich, so die Achillesferse. Und das ist das möglicherweise der Makel, der dann am Ende nicht reichen wird. Und natürlich ist dann ein Fortschritt gekommen. Man könnte jetzt ein bisschen kritisieren, warum die Neuen sich nicht so schnell eingliedern. Du hast in der Winterpause qualitativ tolle Spieler bekommen mit Breithaupt und Bauer. Aber irgendwie ist es für mich jetzt nicht unbedingt der absolute der Impuls. Weil wenn die Abwehr so sicher stehen würde, die Defensive, dann hättest du gegen Nürnberg nicht so zwei Tore kriegen können, sollen, müssen, dürfen, auch gegen Magdeburg. Und trotzdem bekommt man die. Und das sind Bundesliga-erfahrene Spieler. Also da, wie gesagt, wenn es was zu kritisieren gäbe, dann würde ich da ein bisschen Kritik üben, weil da hätte ich ein bisschen mehr, du weißt, was ich meine, ein bisschen mehr Input oder ein bisschen mehr Sicherheit, Stabilität mit so zwei guten Fußballern erwartet, aber da schwankt mir manchmal die Defensive noch zu sehr, weil du gewinnst ein Spiel in der Offensive, eine Meisterschaft gewinnst du in der Defensive und da ist der FCK schon anfällig gewesen. Es waren zwei gute Schachzüge von den Verantwortlichen, so zwei Topspieler zu bekommen, aber trotzdem, wie gesagt, fehlt mir da noch das bisschen der Unterschied zu den anderen, wenn du schon so zwei gute Spieler kriegst.
Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich finde, die beiden individuell machen die schon gute Spiele. Die machen gute Spiele, aber wo ich manchmal ein Problem sehe, ist so im Zusammenspiel. Also das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Abwehrspielern. Ich finde, alle, also gut, über die Flügelspieler können wir reden, aber die Innenverteidigung, finde ich, die macht einen guten Job. Individuell gesehen. Im Zusammenspiel wiederum, finde ich, passieren da manchmal so Sachen wie von, also diese Klassiker, nimm du ihn, ich hab ihn sicher, ne, so ungefähr, dass dann einfach mal so ein Ball durchrutscht. Mir ist das, ich glaube, gegen Paderborn ein paar Mal aufgefallen, da war Jan Elvedi jeweils der betroffene Mann, wo dann ein bisschen der Ball so über ihn drüber gegangen ist, wo ich mir auch gesagt habe, okay, gut, könnte jetzt auch eine Absprache gelegen haben, dass da irgendwas nicht gepasst hat und dass dann irgendwie einer pennt.
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die schon unter der Woche extrem gut vorbereitet werden. Da gibt es viele Analysen von den Videoanalysten und Datenanalysten. Ich glaube schon, dass die perfekt vorbereitet sind. Und ich kann mir vorstellen, das Zusammenspiel funktioniert, aber das hängt auch viel von der Qualität des Gegenübers ab. Wenn du Hamburg nimmst, wo Jan Elvedi jetzt keine gute Figur abgegeben hat, aber Davy Selke ist jetzt
Davy Selke ist auch echt ein
Top-Stürmer. Ja, also, und Elvedi ist jetzt kein, ich finde, es ist kein schlechter Verteidiger. Der ist sehr schnell, wenn man mal seine Sprintwerte sieht. Der gehört zu den Top 4 in Kaiserslautern, was die Schnelligkeit angeht. Das ist ein unbequemer Spieler und das kann halt mal passieren. Ich meine, ein ganz anderes Beispiel, nimmst du das WM-Halbfinale Deutschland-Brasilien 7-1, dann haben die brasilianische Abwehr, hat da wahrscheinlich auch gut durch die Gegend geglotzt, was da passiert, wie sie überrollt werden. Es ist so. Ich würde mir einfach ein bisschen mehr da hinten, wie gesagt, Solidität und Abgeklärtheit wünschen in gewissen Situationen. Woran das hängt, ich glaube schon, dass die kommunizieren, aber auch in Barisch Artig oder in der Kars, in Magdeburg, das sind ja alles gute Fußballer, das passiert. Du bist nicht auf jede Situation gewappnet, du kannst nicht jeden Schuss verteidigen, du kannst nicht jede Flanke verhindern, das passiert. Und dann zeichnet sich halt in so einem Moment eine Spitzenmannschaft auf, eine effektive. Oder du hast halt in dem Moment, wie sie alle immer sagen, das schöne Wörtchen, das Momentum. So, das hatte der FCK in vielen Spielen und in den letzten beiden hatten sie es eben nicht.
Ich möchte auch jetzt hier wieder zur Klarheit sagen, ich will jetzt nicht herausdeuten, dass NLW die Schuld ist, sage ich mal, an den Gegentoren. Es ist mir einfach nur in diesen zwei Situationen aufgefallen, das sind zwei Situationen. Wahrscheinlich gibt es von Maxi Bauer, Lukas Jirch und von anderen auch Situationen, wo man sagen kann, naja gut, da hättest du aber auch so und so hingehen können. Gut. Also, um es runterzubrechen, die zweite Liga ist unmöglich zu prognostizieren. Das wirkt sich ja zwangsläufig auf die Kaderplanung aus.
Absolut.
Weil aktuell musst du zweigleisig planen.
Korrekt.
Jetzt haben wir hatten jetzt auch schon mal über den Namen gesprochen, Artem Stepanov ist ja so ein Stürmer, der ja eigentlich im Winter schon quasi da war, dann doch in Leverkusen geblieben ist, der ukrainische Nationalspieler, Nachwuchsnationalspieler. Und jetzt ist eben Florian Plettenberg von Sky rausgehauen, dass er zum Club nach Nürnberg geht, im Sommer zur Leihe.
Ist eine logische Personalie. Mir ist irgendwann mal erzählt worden unter der Hand, dass er in Kaiserslautern ein ganz heißes Thema ist. Aber wenn, klar, der Tsimas geht weg, da ist ein Platz frei und Miroslav Klose hat sich einen perfekten Namen gemacht, um junge Spieler auszubilden und Chancen zu geben. Und da schaut natürlich Leverkusen dahin, wo spielt mein Spieler am meisten, wo bekommt er am meisten Spielpraxis, Spielzeit. Und der scheint nächstes Jahr offenbar in Nürnberg zu sein. In Kaiserslautern ist es schwierig, als junger Spieler eine Chance zu kriegen. Das haben wir auch schon gesprochen. Ranos spielt kaum. Haas kriegt keine Chance, hat nur 5 Minuten in Hannover gespielt, was nicht zu zählen ist. Neil Gibbs überhaupt nicht. Das ist natürlich die Frage, warum? Ja, sind sie jetzt nicht auf dem Niveau, um in der Bundesliga zu spielen? Oder ist eben das Ziel, wir wollen hoch und dann musst du natürlich die beste Mannschaft stellen. Aber im Endeffekt ist das irgendwo ein Signal, wenn kaum ein Talent aus der eigenen Akademie spielt, dann werden die anderen sagen, wenn die einen vielversprechenden jungen Top-Fußballer haben, ja, da geht man den dahin, wo er am meisten spielt. Und dieser Schachzug von Leverkusen zu Nürnberg ergibt viel Sinn, ja.
Gut, es ist auch natürlich die Spekulation, wer denn aus dem aktuellen Kader bleibt, sollten sie nicht aufsteigen. Da werden natürlich immer wieder die Namen Ragnar Ache und Julian Krall genannt, andere wahrscheinlich auch.
Philipp Kalotsch.
Philipp Kalotsch, stimmt, da ist es ja auch ein Thema. Venedig soll ja interessiert sein. Ja, da sind auch ein paar Baustellen, die aufgehen werden und wo man mal schauen muss, wer dann da entweder nachverpflichtet wird oder die Möglichkeit bekommt, von unten nachzustoßen.
Ja, also es ist schwierig zu sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht trotzdem bleiben würde. Aber wenn du die verlierst, verlierst du wahnsinnig viel Substanz. Wenn wir jetzt bei diesen drei Namen bleiben, Ache, Kalotsch und Kral, das ist eine Achse. Ja, und viele Vereine bauen um eine gewisse Achse eine Mannschaft auf. Und es wäre für den FCK ein Segen, wenn du jetzt es schaffen würdest, so eine Achse zu halten. Auf der anderen Seite, wenn du für diese Spieler noch viel Geld bekommen könntest, dann musst du das machen. Es ist eine wirtschaftliche Frage. Und der Thomas Heng wird nicht für Fußballromantik bezahlt, sondern er wird fürs knallharte Business bezahlt. Und da muss er schauen. Und ich denke, dass sie schon, wie du es vorhin korrekt gesagt hast, zweigleisig planen. Also sie werden mit nicht vor den Kopf gestoßen werden, wenn der Ache nach der Runde geht. Also die machen schon ihre Hausaufgaben und schauen schon nach Alternativen. Die Frage ist natürlich immer, schlägt er so ein wie ein Ragnar Ache, ja, der 16 Tore erzielt hat, alle aus dem Feld raus, keiner aus vom Elfmeter. Noch ein Assist mit 17 Assists, ja, punktgleich mit Daniel Hanslik da steht, der 7 Tore und 10 Assists hat. Also es wäre schon ein Verlust. Auf der anderen Seite, wenn der Markt da ist und das Geld stimmt, du bist ein Wirtschaftsunternehmen, dann musst du sowas machen.
Zumal der FCK ja langfristig auch gesagt hat, sie wollen die Schulden abbauen so langsam und da hilft natürlich einmal das Pokalfinale aus dem letzten Jahr, da hilft aber auch das, was Thomas Heng immer wieder betont, nämlich man will in der TV-Tabelle weiter nach oben klettern, wenn die Liga, locken wir das jetzt mal so ein, wie es aktuell bleibt, FCK liefert auf Rang 6 ein, Da würden sie, glaube ich, einen kleinen Sprung machen, oder?
Total, weil in der jetzigen Tabelle sind direkt vor dem FCK Karlsruhe, Nürnberg und Hannover platziert. Und der FCK, wenn es gut läuft, sind sie schon mal vor Karlsruhe in der jetzt diesen Saison Endtabelle. Wenn sie es schaffen würden vor Nürnberg oder Hannover, dann würden sie jetzt in der Tabelle, in der Geldtabelle nicht vor die springen, weil das sind ja mehrere Faktoren, das ist ja ein recht komplizierter Schlüssel. Aber sie würden bestimmt schon einen guten Batzen mehr kriegen. Wie viel es ist, kann ich im Detail nicht sagen, das errechnet sich eben aus vielen Punkten. Aber du kannst schon mal rechnen, dass es vielleicht zwischen 1,5 und 2,5 Millionen sein werden, die dann dazukommen. Somit steigerst du deinen Etat auch. Klar, es wird nicht reichen, um da jetzt glanzvolle Spieler zu kaufen, aber du wächst organisch und vielleicht schadet es nichts und dann musst du gucken, dass du in der nächsten oder übernächsten Saison dann richtig eine gute Mannschaft hast, mit einer Kontinuität, mit einer Achse und dann volle Kanne angreifst.
So, dann würde ich sagen, wenn wir auf die Uhr gucken, sind wir auch schon so langsam am Ende angekommen. Teufel der Woche, lass uns doch mal diese alte Rubrik wieder beleben. Hast du einen?
Marlon Ritter.
Hätte ich auch gesagt, weil, also ich, wie gesagt, ich habe mir nur die Highlights angeguckt vom Spiel, aber ich fand, der hat sich, man hat gespürt am Fernseher, dass der sich mit Händen und Füßen und allem, was er noch hat, gegen diese Niederlage gestemmt hat, fast schon.
Absolut. Und auch so als Kapitän, ich hatte vorvergangene Woche mit ihm ein längeres Gespräch draußen im Stadion auf der Ersatzbank, total fokussiert, wahnsinnig ehrgeizig. Wenn man auch so in der Mannschaft wie ihn manchmal anderen Spielern spricht, ein vorbildlicher Kapitän, der sich für das Team einsetzt, der sich vor die Mannschaft stellt, ein fürsorglicher Mensch, perfekt.
Er hat ja auch jetzt ein bisschen so gesagt, beim SWR hat man das so ein bisschen rausgehört, dass er sich durchaus vorstellen kann, beim FCK auch noch die Schuhe irgendwann mal an den Nagel zu hängen.
Du hast meine Geschichte nicht gelesen, das hat er auch schon bei uns in der Rheinpfalz gesagt, lieber Julian.
Ach, Schande, Schande auf mich.
Das, und wenn er bleiben würde, hört man so, dass er im Umfeld von Kaiserslautern, man munkelt in Alsenborn, sich niederlassen würde. Aber sein großes Ziel ist dann schon wieder zurück, hat er auch gesagt, in NRW. Da sind seine ganzen Freunde, seine Familie, sein Umfeld für das Kind, für die Tochter, die er hat. Ist es natürlich besser, wenn du Oma und Opas hast. Aber wenn es klappen sollte mit Kaiserslautern, dann würde er wahrscheinlich irgendwo da in der Gegend bleiben.
Und was er bei uns im Podcast gesagt hat, war, dass er an 32 von 34 Spieltagen für Schalke ist.
Ja, das ist ein großer, nach Kaiserslautern, sein großer Herzensverein.
Nach Kaiserslautern. Mhm. Sehr schön gesagt. Marek, dann vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast heute.
Danke dir, Julian.
Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ich werde nicht müde, es zu betonen. Abonniert unser Newsletter, da schreibt der Marek immer wieder mal hervorragende Einleitungen. Die sind kostenlos. Der Newsletter zur Anmeldung ist auch kostenlos. Und lasst euch beschallen von uns. Abonniert diesen Podcast. Kommentiert. Schreibt uns, wenn ihr Bedürfnis habt, julian.laber@rheinpfalz.de und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Ich sage auch Tschüss an alle Hörerinnen und Hörer und genießen Sie den Frühling.
Und die Reste so, weil die ist wirklich spannend. Mhm. Lohnt sich.
Genau.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.